Als nächster bitte ich nun Robert Ballermer über die kindliche Hüfte zu sprechen. Bitte.
Gut, Hüfte ist man sie. Auch Development Dysplasia of the Hip, DDH genannt. Neue Trends in Diagnose und Therapie. Ich darf Sie in den nächsten Minuten ein bisschen über die wesentlichen Aspekte dieses Erkrankungsbilds durchleiten. Wenn man sich damit in Österreich befasst, dann kommt man um das Hüftscreening nicht herum. Wesentlich ist aber auch das Erkrankungsbild in allen verschiedenen Altersstufen zu erfassen und hier die mechanischen und anatomischen Besonderheiten in den Vordergrund zu bringen. Und dementsprechend gibt es auch andere konservative und kirische Therapiestrategien und altbewährte und neue Trends, die ich Ihnen hiermit zeigen möchte. Man kann sozusagen nach der Hüftdysplasie suchen, klinisch und nach Risikofaktoren. Ja, da gibt es also klinische Tests wie den Ortolani, wo man das Hüftgelenk in Abduktion reponiert, wenn es luxiert ist, oder den Barlow-Test, wo man ein instabiles Hüftgelenk nach hinten versucht, aus der Pfanne zu drücken. Man kann über die Hüftabduktionseinschränkung arbeiten, über die Bindingen-Differenz, beziehungsweise es gibt natürlich auch Verwandte, die bereits eine Dysplasie haben. Klar ist aber, wenn man nur nach klinischen Faktoren und Risikofaktoren sucht, dann sieht man nur die Spitze des Eisbergs. Und die Hüftsonographie kann einfach die Inzidenz deutlich heben. Das haben wir schon bei der Corona-Krise oder Epidemie gelernt, dass wenn man nach etwas sucht, findet man auch mehr, und klinisch findet man dieses Erkrankungsbild zu wenig. Warum gibt es also noch immer eine Diskussion zum Stellenwert der des Hüftscreenings mittels Ultraschall? Ja, wir in Österreich haben ein generelles Screening, aber das ist nicht international überall so. Der Grund liegt in den Unterschieden des Gesundheitssysteme. Ein Unterschied liegt aber auch in der Begrifflichkeit der Hüftdysplasie. Im angloamerikanischen Raum wird damit primär nur die Instabilität oder Hüftluxation zum Zeitpunkt der Geburt gemeint. Wir meinen einfach, dass wir mit diesem Hüftscreen natürlich auch Fälle erkennen können, die primär nie symptomatisch sind, aber dann zukünftig symptomatisch werden. Und natürlich ist die Inzidenz der DDH auch unterschiedlich verteilt. Das bringt einfach bei uns dieses Erkrankungsbild, das einfach bei uns häufiger ist, auch mehr in den Fokus. Wir wissen, dass bis zu 50% aller Cox-Arthrosen Ursache in der Dysplasie haben. Wir wissen, dass ein überheblicher Teil der Patienten, die eine Beckenosteotomie im Erwachsenenalter bekommen, keine Dysplasie-Anamnese in der Kindheit hatten. Und wir wissen, dass alle Patienten, die unter 50, also Großteil der Patienten, die unter 50 eine Hüftadhese bekommen, eine Dysplasie hatten. Die Hüftsonographie wurde 1982 von Graf entwickelt und erst publiziert. Seit 1993 haben wir ein generelles Screening in Österreich. Und natürlich hat sich viel verändert. Ja. Wenn Sie da links die ersten Sonographiebilder sehen, da musste man sehr viel hineininterpretieren, um da was rausholen zu können. Es liegt daran, dass zum Teil einfach nur 5 Megahertz-Geräte waren. Wir hatten noch eine unstrukturierte Untersuchung. Und zum Teil wurden sonoanatomische Besonderheiten beschrieben, die wir heute gar nicht bekennen, weil wir mit hochauflösenden Geräten arbeiten. Und wir natürlich auch einige Untersuchungshilfestellungen haben mit der Lagerungsschiene oder mit dem Sono-Guide, um einfach wirklich optimale Bilder zu produzieren. Das ist der Algorithmus, den wir im orthopädischen Spital verwenden. Der entspricht im Wald den Guidelines in Mitteleuropa. Und über den möchte ich einfach mit Ihnen plaudern und ein bisschen durchgehen. In den ersten 3 Monaten richtet sich sozusagen die Therapie der Hüftdysplasie nach dem Ultraschall. Hier gibt es uns also Graf eindeutig vor, was wir machen. Es gibt also Hüfttypen und jeder Hüfttyp hat eine Therapie, die nachfolgen sollte. Wir können nach Graf auf der linken Seite den Typ 1 unterscheiden. Das sind ausgereifte Hüftgelenke, die keine Therapie bedürfen. Auf der rechten Seite haben wir dezentrierte Hüfttypen, Typ D, Typ 3, Typ 4. Und die sind also Hüftgelenke, die unbedingt therapiebedürftig sind. Und dann gibt es quasi in der Mitte noch diese berühmte 2a-Hüfte, diese reifungsverzögerte Hüfte, bei der man aber nur zuschauen muss, bis sie sich voll zu einer Typ 1-Hüfte entwickelt. Aber auch andere Hüfttypen wie die 2c-instabil und Stabilhüfte, die ebenfalls therapiebedürftig sind. Die Nachreifungsbehelfe, und wir sprechen da von einer konservativen Therapie in den ersten Lebensmonaten, weil ja das Hüftgelenk noch recht plastisch ist, und das ist ja der Vorteil der des Hüftsonographie-Screenings, dass wir diese Patienten rechtzeitig erkennen können. Diese Behelfe können mehr oder weniger 2 bis 3 Funktionen. Wir haben also Behelfe, die können eine Nachreifung machen, das heißt, die stabilisieren das Hüftgelenk einfach. Und dadurch kann der Knochen sich besser entwickeln und wir haben also frühzeitig einen Typ 1. Wir haben aber auch Behelfe, die aktiv den Hüftkopf ins Zentrum der Hüftgelenkspfanne hineinschieben und dort halten können. Ja? Reinschieben ist der Begriff der Reposition, und Retention heißt, dass sozusagen das Hüftgelenk in dieser zentrierten Hüftgelenksposition stabil gehalten wird. Es gibt diverse konservative Behelfe am Markt. Wir haben also diverse Spreizhosen, aber auch die Tübinger Schiene und die Bablik-Zügel sind zu verwenden. Und für die Orthopäden, die damit mehr zu tun haben, ist einfach wichtig, dass wir differenzieren können, zu welchem Zeitpunkt wir was verwenden können. Vom Typ 2a minus bis zu 2c stabil kann man mehr oder weniger alle möglichen Formen Behelfe verwenden, von der Spreize, also der Tübinger Schiene, der Coxaflex Schiene bis hin zum Bablik-Zügel. Der Typ 2 instabil war primär mehr eine Domäne der Bablik-Zügel. Neueste Daten zeigen aber auch, dass die Tübinger Schiene hier verwendet werden kann, und Typ D 3 und 4 brauchen einen Repositions- und Retentionsbehelf, und das können in Wahrheit nur die Bablik-Zügel oder deutlich aggressivere Behandlungsformen, die ich in weiteren noch erwähnen werde. Wie man Bablik-Zügel richtig verwendet, da gibt es also ein YouTube-Video vom Orthopädischen Spital Speising, das ich Ihnen ans Herz legen kann. Da wird alles beschrieben, inklusive den wesentlichen Faktoren, weil die Eltern müssen da auch mitspielen, damit man dieses Behandlungsbehelf gut verwenden kann. Wenn wir bis zum Ende des dritten Monats es nicht geschafft haben, mit diesen Behelfen eine stabile, ausgereifte Situation im Hüftgelenk zu bekommen, dann müssen wir aggressiver werden. Hüfttypen, die ein Repositionshindernis haben, kann man in der Folge mit einer Overhead-Extension behandeln. Das sieht ein bisschen archaisch aus, ja, wird aber heutzutage immer noch so verwendet. Die Kinder werden mit einer Begleitperson, meistens der Mutter, stationär aufgenommen, kommen als 23,5 Stunden Therapie in diese Betten. Wir brauchen die Ergotherapeuten, die auch den Kopf lagern, damit wir keine Druckstühle am Kopf haben. Und die Beine werden abgespreizt und nach oben gezogen in diesen Bogen eingespannt mit Gegengewichten, und dadurch kann man schrittweise über Abduktion und über die Abduktion primär eine sanfte Reposition erreichen. Früher haben wir die Kinder nach einem gewissen Schema über Wochen so behandelt, bevor wir sie einer Arthrographie zugeführt werden. Heutzutage machen wir das noch bei Kindern, wo wir das Gefühl haben, dass wir es noch konservativ schaffen. Fälle, wo wir schon von der Sonographie den Eindruck haben, das geht nur noch chirurgisch. Da wird diese Overhead-Extension nicht mehr angewendet. Wir sind also in Vorbereitung zu einer Arthrographie. Wenn die Overhead-Extension sonografisch gesteuert den Hüftkopf vor die Hüftgelenkspfanne eingestellt haben, dann legen wir diese Kinder in Narkose und machen eine Arthrographie. Bei der Arthrographie wird also Kontrastmittel, mittlerweile Ultraschall gesteuert, ins Hüftgelenk eingespritzt. Und Sie sehen einfach beim gestreckten Bein nach unten ist das Hüftgelenk noch lateralisiert mit Abduktion. Im unteren Bild in der Mitte sehen Sie ein zentriertes Hüftgelenk. Der Hüftkopf stellt sich gegenüber der Y-Fuge ein, und wir haben kein Repositionshindernis mehr. Und das in einer sogenannten sicheren Position. Das heißt, es ist also nicht erlaubt, mit extremer Abduktion oder extremer Flexion das Hüftgelenk so zu halten, weil das wird unweigerlich zu einer Hüftknopfnekrose führen, sondern in der sogenannten Safe Zone, wie Sie am rechten Bild sehen, muss der Hüftkopf stabil gehalten werden, damit man dieses Kind so auch gipsen kann und kein Risiko einer Durchblutungsstörung im Hüftkopf auftreten sollte. Wenn wir das nicht schaffen, wie zum Beispiel in diesem Fall, wo wir einfach das Repositionshindernis sehen, dann müssen wir operieren. Operieren heißt, das Hüftgelenk von ventral von vorne aufzumachen und alle Repositionshindernisse zu entfernen. Das ist die Lipsoassehne, das sind Kapseln, Einengungen, das ist das Ligamentum transversum in der Tiefe der Pfanne. Das kann ein zu enger Hyaliner Pfannenknorpel sein und natürlich auch Pulvinarfett. Und danach wird das Hüftgelenk in einer zentrierten Position gehalten, die Kapsel wieder vernäht und das Ganze gegipst. Das sind Bilder von seiner Operation. Wir schauen auf ein linkes Hüftgelenk von der Seite. Was Sie da sehen, ist den Hüftkopf und dieses Ligamentum teres, das Ligamentum capitis femoris, das uns den Weg in die Pfanne leitet. Sie sehen die Hüftgelenkskapsel aufgeschnitten und in der Tiefe den Knorpel der Hüftpfanne. Das Ligamentum wird dann vom Hüftkopf entnommen und resiziert, weil es uns stört. Oder es stört den Hüftkopf, wieder zentriert in die Pfanne zu kommen. Hier schauen wir in die Pfanne hinein. Das Ligamentum transverse acetabulus und es ist im Haken aufgefädelt. Das wird durchtrennt, damit ist wieder mehr Platz im Gelenk da. Und dann wird dieses ganze Fett, das uns da so blasenförmig entgegenkommt, resiziert. In der Position ist dann die Pfanne ausgeräumt und der Hüftkopf kann wieder reponiert werden. In der Folge machen wir einen Beckenbeingips, der ist altbewährt, aber hat natürlich neue Einschläge, ein Weißgips, weil nur mit dem Weißgips können wir ausreichend vor allem in der Leiste und Gluteal den Gips an den Oberschenkel zu einer stabilen Position in der sogenannten Sitzhockstellung formieren. Wir polstern das aber aus und die Kinder haben dann ausreichend Platz zum Atmen, beziehungsweise es ist ausreichend Platz zur Hygiene und zum Windeln reinbringen im unteren Bereich. Das ist ein Kunstwerk, nahezu dauert ungefähr 45 Minuten, bis wir das fertig angelegt haben. Und hat also viele Arbeitsschritte und dementsprechend aufwendig in Vollnarkose des Kindes. Danach ist es mittlerweile Standard, diese Hüftgelenke nicht mehr im Röntgen zu evaluieren, sondern mit einem MRT. Und da sehen wir zum Beispiel am mittleren Bild, dass der Hüftkopf auf der linken Seite, man schaut von unten drauf auf das MRT, nach dorsal weiterhin im Gips subluxiert ist. Das heißt, diesen Gips müssen wir erneuern und in einer besseren Position machen und dann nochmal im MRT die Position kontrollieren. Die Hüftarthroskopie bei Säuglingen könnte unter Umständen ein neuer Standard werden, weil natürlich die offene Reposition gewisse Komplikationen und Nachteile hat. Hier kann man von kaudal das Arthroskop ins Hüftgelenk einschieben, Strukturen entfernen. Wo man sich natürlich deutlich schwerer hat, ist einfach in dieser Position eine Kapselraffung durchzuführen. Das dürfte aber nicht unbedingt notwendig sein, zeigen diese Arbeiten. Zu Komplikationen. Natürlich, eine offene Reposition ist ein Trauma und kann also auch zu Verletzungen und zu Wachstumsstörungen führen, zu Nekrosen. Und das ist natürlich auch nicht immer gesagt, dass das Ergebnis erfolgsversprechend ist. Je nach Literatur haben wir also Nekroseraten bis hin zu 88% bzw. Luxationsraten, die auch sehr hoch sind, natürlich nicht in erfahrenen Händen. Und es kommt da sehr auf die Studien und auf das Patientengut und den Zeitpunkt, wo man diese Verfahren durchführt. In weiterer Folge kontrollieren wir alle Fälle, die wir konservativ zur Aufreißung gebracht haben bzw. operiert haben mit Röntgenbildern. Im Regelfall im zweiten Lebensjahr nach Gehbeginn. Dann nochmal im Vorschulalter, im Schulalter und nach Abschluss des Wachstums. Und wenn uns also hier Auffälligkeiten in der Knöchelentwicklung auffallen, dann müssen wir natürlich reagieren. Es gibt hier Standardwerte, denen wir folgen können. Das Wachstum, da gibt es also Reihenuntersuchungen, die zeigen, zu welchem Zeitpunkt die Hüftgelenkspfanne welche Winkelwerte haben soll. Und wenn man da außerhalb der zweiten Standardweichung ist, dann sollte man chirurgisch einschreiten. Das sind die Werte nach Tönnies, nach Alters aufgelistet. Wenn wir eine Pfannenüberdachungsstörung haben bei zentriertem Hüftgelenk, dann können wir die Pfanne kleiner machen, wie zum Beispiel mit einer pemperten Osteotomie im Vorschulalter idealerweise, weil da das Remodeling-Potenzial noch am größten ist. Hier wird also ein Teil der Pfanne nach distal umgeschwenkt. Die Drehstelle ist hier die Y-Fuge und wichtig ist einfach, dass wir eine zentrierte Situation haben, nicht, dass wir zusätzlich Druck auf den Hüftkopf bekommen, der natürlich wieder zu einer Durchblutungsstörung des Knorpels führen könnte. Wenn wir weiterhin luxierte Fälle haben oder neue luxierte Fälle, die wir aus dem Ausland bekommen, dann müssen wir hier chirurgisch reponieren. Das ist also alles nur chirurgisch. Also nach dem ersten Lebensjahr ist die Behandlung der Hüftdysplasie eine chirurgische Therapie. Hier wird also der Oberschenkel verkürzt, damit wir spannungsfrei den Hüftkopf in Höhe der Fahne einstellen können. Dann wird diese Pemperton-Osteotomie gemacht und zusätzlich muss auch eine Varisierung durchgeführt werden, um den Hüftkopf in die Gelenksfahne zu bekommen. Das sind solche Fälle. Hier haben wir mittlerweile neuere Implantate, winkelstabil. Wir können präoperativ die Angulierung mit den Implantaten planen und auch so durchführen. Also hier gibt es auch große Fortschritte von seitens der Industrie, auch in kleinen Größen. Nach dem vierten Lebensjahr wird eine offene Reposition zunehmend zu einem Problem und auch die Gefahr von schlechten Ergebnissen steigt. Da gibt es also Arbeiten, die schon einige Jahre zurückliegen, aber die zeigen, dass unter 4 Jahren noch nur bei 6,3% schlechte Ergebnisse vorliegen und dann in höheren Lebensjahren bei Schulkindern die Ergebnisse rapid schlechter werden. Hier so ein Fall, wo wir mit guten Ideen hineinoperiert haben, alles versucht haben, aber im Endeffekt ist ein Hüftkopf eine große eingetreten und man konnte diesen Fall nur mit einer Hüftprothese versorgen. Im Volksschulalter können auch Dysplasien überbleiben. Hier ist die Triple-Osteotomie das Verfahren der Wahl. Das heißt, es werden hier die drei Hüftknochen, das Pubis, das Ischium und das Ilium durchschnitten und die Hüftgelenkspfanne verdreht. Drehpunkt ist hier der Hüftkopf und das Ganze mit Bohrdrähten oder eventuell mit Schrauben fixiert. Im Regelfall ist hier ein Beckenbeingips für 6 Wochen in diesem Fall notwendig. Und nach Wachstumsabschluss gibt es natürlich auch Dysplasien, die man erkennen muss. Leider sagt die Literatur, dass viele Patienten jahrelang mit Beschwerden vom Pontius zu Pilatus weitergereicht werden und viele Ärzte eingeschaltet werden müssen, bis die richtige Diagnose gestellt werden. Es liegt einfach daran, dass einfach die Beschwerden ziemlich unspezifisch sind und dementsprechend oft schwer zu erkennen, wo das Problem liegt. Man kann diese Restdysplasie im Röntgen erfassen, ja, mit diversesten Faktoren. Ganz schlecht ist, dysplastische Fälle mit einer Hüftarthroskopie zu versorgen, auch wenn man im MRT ein gerissenes Labrum sieht, weil einfach die knöcherne Pathologie das Problem ist. Gibt es also Reviews, dass innerhalb von kurzer Zeit nach einer Hüftarthroskopie bis zu 25% der Fälle nochmal operiert werden müssen, weil die Hüftarthroskopie nicht die erfolgsversprechende Therapie war. Die erfolgsversprechende Therapie ist in diesem Fall bei uns die PAO, die periacetabuläre Osteotomie, wo wir pfannennahe das Hüftgelenk ausschneiden und verschrauben können. Dieses Verfahren ist komplex, ja, hat aber den großen Vorteil, dass wir, wenn wir pfannennahe schneiden, wenig weichte Strukturen haben, die die Reposition verhindern. Also wir können eine große Reposition durchführen. Der hintere Beckenring bleibt auch intakt. Das heißt, diese Patienten brauchen keinen Gips. Und wir haben also eine relativ hohe Anzahl, also eine gute Heilungstendenz. Nachteile liegt eben daran, dass wir zum Teil Retroversionen machen können, weil es eben so gut zu korrigieren geht. Und das ist natürlich technisch anspruchsvoller als andere Verfahren. Und es geht erst, wenn die Y-Fuge fast verschlossen ist. Neuerdings versuchen wir hier diese Ergebnisse zu verbessern durch CD-Planungen präoperativ, wo wir zum Teil Schnittblöcke erstellen können, um einfach die Präzision zusätzlich zu erhöhen. Auch gibt es Spezialmeißel, die wir verwenden können, um dieses Verfahren durchzuführen. Und die Ergebnisse geben uns recht, wenn wir die richtigen Patienten haben, sobald Arthrosezeichen im Gelenk vorliegen oder ein Patientenalter über 35 bzw. 40 Jahre vorliegt, sinken die Ergebnisse rapide an. Dann hilft eigentlich nur noch die Hüftprothese. Zusammenfassend ist es einfach wichtig, dieses Erkrankungsbild rechtssichtig zu erkennen und suffizient zu behandeln. Im ersten Leben ist ja das konservativ möglich, danach nur noch chirurgisch. Man versucht immer eine normale Anatomie wiederherzustellen und das Remodeling-Potenzialfall im Vorschulalter auszunutzen. Der Pfannenschwenk und die Triple-Osteotomie bleiben einfach bei der Restdysplasie als Verfahren der Wahl. Und wenn es nicht anders geht, dann bleibt noch die Hüftendoprothetik. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Eine erste Frage sehe ich schon, Matthias, die richtet sich, glaube ich, an dich.
Ja, die Frage nach dem Hüftscreening, 3. bis 4. Lebenstag, Breitwickeln. Okay, naja, das Breitwickeln sehen wir an sich nicht als Therapie an, weil es gibt dafür keinen wirklichen Standard. Ja? Noch dazu ist die therapeutische Sitzhockstellung dadurch nicht gewährleistet. Ja? Das heißt, therapeutisch wirken diese Behelfe erst, wenn man eine deutliche Flexion über 90 Grad haben und eine sichere Abduktion so über 40 Grad. Das Breitwirken hat aber schon eine Funktion, nämlich es hält die Eltern bei der Stange, ja, etwas für die Hüfte zu machen bei nicht pathologischen Hüftgelenken und zur Kontrolle zu kommen. Wir empfehlen es nicht wirklich, aber das ist möglicherweise die Ursache, warum viele Kollegen sagen, das Kind sollte breit gewickelt werden, damit sie sicher gehen können, dass das Kind dann zur 6 bis 8 Wochen Kontrolle mit den Eltern erscheint.
Aber grundsätzlich kann man sagen, es gibt keine Empfehlung jetzt dazu.
Nein, also wir sind dabei, jetzt für Österreich eine Guideline rauszunehmen und da wird das Breitwickeln nicht drin vorkommen.